Hallo, mein Name ist Matthias Förster. Ich bin zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast beim Stefan und wir reden heute über meinen Podcast Interviews mit Angsthasen und da geht es unter anderem um Angstattacken und Depressionen.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Damit auch von mir ein herzliches Willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich sitze bei Matthias Förster. Matthias ist Erzieher im Kinderheim, Ehemann, Sänger, unter anderem von Down Below. Die Älteren werden sich erinnern, mal ganz erfolgreich beim Bundesvision Song Contest von Stefan Raab den dritten Platz gemacht, bei Rock am Ring aufgetreten und mit Unheilig auf Tour gewesen. Und der ein oder andere mag jetzt denken, wir unterhalten uns gleich über die Musik, die der Matthias macht, weit gefehlt. Denn er hat einen eigenen Podcast, den Podcast für Angsthasen und da spricht er ganz, ganz offen über seine Depressionen und Angstzustände. Denn auch seine Kindheit, die war alles andere als schön, so wie man sich das wahrscheinlich dann auch bei so einem Podcast vorstellt. Gewalt, Scheidung, Unheim. Damit erstmal hallo Matthias, habe ich was Wesentliches vergessen?
Hallo erstmal, nee, ich freue mich, du hast da wohl ein gutes Bild gegeben von allem. Genau. Jetzt habe ich schon gleich am Anfang vergessen, was ich sagen wollte, weil das halt jetzt noch so nach, was du so alles erzählt hast. Das hat natürlich auch gleich ganz viele Bilder wieder. Oh Mensch, da war ja noch das und stimmt ja und das war ja auch und das war ja auch. Ist eigentlich eine bewegte Zeit gewesen. Genau, Kindheit war, oder sagen wir es mal so, die meisten denken sich das schon, ach Künstler, ach so, naja, da war dann bestimmt einiges los, ne? Weil man ja immer sagt, Künstler wird man nicht, weil man möchte, sondern weil man muss. Ja, und jetzt freue ich mich einfach, dass wir hier heute über den Podcast sprechen. Der ist mir nämlich tatsächlich eine Herzensangelegenheit, Interviews mit Angsthasen und genau. Ja, schön hier bei dir zu sein.
Ja, danke, dass du dir auch die Zeit nimmst. Jetzt muss ich mal so ganz ehrlich fragen, so das ganze Thema Depression, Angstzustände, das ist ja in unserer Gesellschaft immer noch ein bisschen ein, oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz dolle ein Tabuthema. Ja. Hattest du Angst, dass diese Offenheit darüber zu reden vielleicht auch negativ auf dich zurückschlägt?
Ich habe oft drüber nachgedacht, was macht das jetzt? Ich habe aber das große Glück, dass ich entgegen vieler, die ich so kenne, die mit der Thematik zu tun hatten, immer versucht habe, darüber zu sprechen. Mir war das immer so wichtig, wie kriege ich das jetzt kommuniziert mit meiner Außenwelt? Weil ich mich oft so gefühlt habe, dass ich ja jetzt ganz alleine bin und ich erreiche die Menschen auch. Also wenn ich in so einem Schub war oder so, hatte ich das Gefühl, ich erreiche niemanden. Ich kann niemanden begreiflich machen, was jetzt mit mir los ist. Und habe es dann versucht, immer zum Teil in Liedtext manchmal sogar, aber irgendwie so zu transportieren und habe viel mit Menschen gesprochen und gefragt, verstehst du das? Guck mal, so und so ist das. Kannst du damit was anfangen, was ich dir jetzt versuche zu sagen? Weil ich ja wirklich lange glaubte, nur mir geht das so. Was ja ganz weit gefehlt ist. Und mittlerweile durch dieses viele darüber sprechen und diese Erklärungsversuche habe ich, glaube ich, alles Mögliche an Reaktionen schon erlebt, von totalem Unverständnis, von Leuten, die sagen, ah nee, damit will ich lieber nichts zu tun haben oder lass mal nicht darüber reden, das zieht mich jetzt nur runter, bis zu Interesse oder Leuten, die gesagt haben, und das fand ich eigentlich so wichtig, oh gut, dass da jetzt noch mit einer auf dem Spielfeld ist. Mir geht's also nicht allein so, dir geht's auch so. Und dann, ja, also da habe ich überhaupt gar keine Sorgen, weil ich glaube, Schwächen sind okay, und die können auch zu Stärken werden, wenn man die wirklich auch nach vorne stellt und sagt, so, das ist es, so bin ich.
Okay, seit wann hast du Depressionen und Angstzustände? Kann man da irgendwie einen Tag X ausmachen, wo es das erste Mal auftrat?
Da bin ich immer noch am Rätseln, das zu beziffern. Wann genau ging das eigentlich los? Ich glaube, das erste Mal war, als ich ins Kinderheim kam mit 14 und dann über einen Bekannten, der hatte mir Gras mitgebracht, ich muss es mal so offen sagen. Und dann haben wir da Gras geraucht und da ging es mir da erlebte ich dann meine erste Panikattacke. Und ab dann ging es mir plötzlich anders. Also diese Panikattacke war irgendwann vorbei. Ich hatte auch einen Krankenhausaufenthalt. Das war auch schön, weil die Krankenschwester war die Mama von einem meiner Klassenkameraden. Damit war das Thema an der Schule dann rum. Hier, der aus dem Heim, der Neue da, der ist ein Drogenabhängiger.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und ab da ging es mir auf einmal nicht mehr so gut. Ja, ich hatte dann Schlafstörungen zu tun. Ich glaube, dass das so eine erste leichte Episode so war, weil ich habe auch damals schon angefangen mit Text zu schreiben. Und da habe ich letztens einen gefunden und da war sowas wie drin, Schlafen, Träumen, Sterben. Und da habe ich so gedacht, was ist denn das? Was habe ich denn da geschrieben? Und dann ist mir das aufgefallen, dass ich damals schon so das Gefühl hatte, ach Mensch, wenn du schläfst und wenn du träumst, ist irgendwie alles schön, aber das richtige Leben fühlt sich irgendwie überhaupt nicht mehr gut an. Und ich denke, dass ich das damals noch nicht wusste, aber das, weil ich noch keinen Begriff dafür hatte, aber da ging das, glaube ich, so richtig los eigentlich. Ja.
Wie fühlt sich deine Depression an für dich? Habt ihr irgendwie so ein Commitment geschlossen, nebeneinander zu existieren oder kämpft ihr gegeneinander?
Es gibt ein tolles Buch, das ist so eine Art Bilderbuch. Ich glaube, das heißt Mein großer schwarzer Hund oder Der schwarze Hund heißt das, glaube ich. Und da, genau, das so genauso wie du gesagt hast, habe ich für mich gelernt, ja, ich akzeptiere das. Das ist ein Teil in meinem Leben. Ähnlich wie Durchfall. Ich mag ihn nicht besonders, aber ab und zu kommt es vor und dann ist es auch mal schmerzhaft. Und ich glaube, radikale Akzeptanz der Umstände ist das Einzige, was mir persönlich da gut hilft, zu sagen, okay, herzlich willkommen, jetzt ist es da, jetzt nehme ich mir Zeit. Manchmal ist es ja auch gut, also wenn man diesem Ganzen was Gutes abgewinnen möchte, ist es, dass ich in dieser Zeit noch achtsamer mit mir umgehe, ein bisschen sorgsamer, mir plötzlich Zeit nehme, Dinge zu tun, die ich sonst vielleicht im Alltag nicht so mache, weil ich andere Pläne habe. Und wenn man richtig in so einer Episode ist, dann ist man ja meistens so ausgenockt und so funktionsunfähig, dass man ganz kleinschrittig wieder gucken muss. Und dann findet man aber auch oft zu Dingen wieder zurück, die einem wirklich wichtig sind, die man nur vergessen hat. Also ja, so geht es mir damit.
Jetzt hatten wir den großen schwarzen Hund. Als ich hier zu dir gekommen bin, kam der kleine braune Hund und hat mich ganz stürmisch begrüßt. Inwiefern hilft dir zum Beispiel auch so ein Hund oder generell, um über solche Episoden hinwegzukommen? Oder wer unterstützt dich da? Wie schaffst du es dann, dich doch aus diesem Loch wieder rauszugraben?
Also mein Hund, also ich liebe meine Leni, das ist ein kleines Dackelmädchen, so rehbraun, ja, liebe die über alles, aber während so einer Phase bin ich leider gar nicht mehr so richtig in der Lage, das zu spüren, dass mir der Hund wichtig ist. Und ich habe dann eher noch so ein schlechtes Gewissen, warum liebe ich den Hund jetzt nicht so wie sonst oder meine Partnerin, wobei das jetzt zwei verschiedene Formen von Liebe sind, das möchte ich schon mal noch hier erläutern.
Gut, das werden wir gleich beim nächsten Thema.
Der nächste Podcast, genau. Auf der Couch. Nee, und also sagen wir es mal so, weil du ja vorhin noch gefragt hast, wie fühlt sich das an? Es ist so, als man die ganze Palette der guten Emotionen, die man so hat, Freude oder einfach auch normal sein, sich normal fühlen, das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst. Das ist ja auch schon ein großes Glück irgendwo, wenn das möglich ist. Aber eben, auch Liebe, das ist alles weg. Das Einzige, was übrig bleibt, ist so, fühlt es sich für mich an, das negative Spektrum von Emotionen. Trauer, Wut, Unmacht oder Niederschlagenheit, kraftlos, antriebslos, was es da alles so gibt und was man mal auch so temporär hat vielleicht, aber da ist das länger halten. Und das heißt also, der Hund hilft mir in dem Moment dadurch, dass er mir Struktur gibt, weil ich jetzt raus muss, Spaziergänger machen und das tatsächlich auch hilft. Und ich weiß, ich würde meinen Hund nie vernachlässigen, egal wie schlecht es mir geht, sage ich jetzt. Wobei ich weiß, dass Depressionen natürlich ein unheimliches Spektrum haben, von mittelgradig bis ganz schwer. Und ich glaube, da kriegt man dann auch das nicht mehr hin. Aber die Leni gibt mir halt auch Struktur. Und ansonsten hilft mir Atmung viel mittlerweile. Also man muss sich das so vorstellen, als ob man immer wieder dieselbe Erkrankung bekommt und muss jedes Mal in eine Apotheke gehen und ein neues Medikament finden, weil das alte nicht mehr hilft, so ungefähr. So war es für mich bis jetzt immer. Ich habe immer wieder einen neuen Weg gesucht, wie komme ich raus, mal was Sport, mal was Atemübung, Eisbaden. Also ich experimentiere da ganz viel und versuche immer irgendwie was Neues zu finden, wobei ich jetzt, Stand heute, sagen würde, dass Atmung ganz, ganz viel macht, weil Depression auch viel im Körper stattfindet. Und das ist wie so eine Art Biohacking. wenn man da so ein paar verschiedene, gibt es eine Folge, da spreche ich auch drüber und erkläre das auch mal genauer, was ich da mache, Atmung und Kälte heißt die. Und da bin ich über den Wim Hof, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, der ist jetzt zurzeit auch relativ im Hype, was ihm, glaube ich, gar nicht so recht war, aber jetzt ist es so, weil er da was gefunden hat, was scheinbar wirklich gut hilft und mir hilft es auf jeden Fall, ja. Meditation, wobei ich da echt nicht gut bin, ja, so.
Es klingt jetzt so, wie du es beschrieben hast, als ob so sämtliche Farben aus dem Leben verschwinden und alles bleibt so schwarz-weiß, ne?
Ja, so kann man es sagen. Ja, so ist es gut gesagt. Ja.
Und dann muss man erstmal die Buntstifte suchen.
Man muss die Buntstifte suchen. Du sagst es, ich habe letztens zum Beispiel, das ist mir fast peinlich, aber ich erzähle es jetzt mal. Also mir ging es wieder so richtig blöd und ich lief durch einen Supermarkt und sah dann da so ein Ausmalbuch, ich glaube vom König der Löwen. Und irgendwas in mir, so ein Inner, ich habe ja, es gibt ja auch viel über das innere Kind und mein inneres Kind wurde da so wach. Und ich hatte das Gefühl, oh, ich will das jetzt unbedingt haben. Ich dachte, warte mal, ey, du bist jetzt 40 Jahre alt und guckst auf so ein Ausmalbuch und findest das schön und möchtest das haben. Da dachte ich, ach komm, scheiße, dann kaufe ich es mir halt. Und mir ging es richtig blöd und dann saß ich zu Hause und habe da wirklich mit Buntstiften angefangen auszumalen. Und da gab es einen Teil in mir, der sich dann wie so bedankt hat. Da ist irgendwas passiert, hat sich was gelöst, so wie scheinbar, das meine ich mit radikaler Akzeptanz, dann ist das jetzt so. Und dann male ich jetzt mal ein Bild aus und plötzlich geht es mir dadurch besser.
Ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm. Also,
naja, ich fand es schon schlimm mir selbst gegenüber, weil war erstmal sehr komisch, befremdlich. Aber ja, jetzt sehe ich es auch anders.
Guck dir doch mal an, wie viele erwachsene Männer eigentlich nur darauf warten, ihrem Kind das neueste Lego-Set zu Weihnachten zu schenken, damit sie selber bauen können.
Das stimmt, aber so ist es doch auch.
Yeah.
Ja, also das heißt, das innere Kind oder die Gefühlswelt in uns, die lebt ja, die ist ja nach wie vor da. Und wenn man die nur lange noch wegschiebt und unterdrückt und dem Alltag so unterwirft, klar, dann kann, und ich glaube, dass das was ist, was mir auch passiert ist. Ich bin mit der Zeit recht taub geworden. Ich hatte so andere Ziele. Erfolgsdruck war bei mir ganz dolle. Also nicht von anderen, den habe ich mir selber gemacht.
Auch bei der Musik?
Ja, unbedingt. Ich hatte so das Gefühl, ich habe eigentlich eine ganz schöne Angst vorm Leben. Sagen wir es mal so. So war es, glaube ich. Wie ist denn das, wenn man Kinder wird? Nicht, wenn man Kinder wird, wenn man Eltern wird. Oder ich, wenn, nee, jetzt nochmal neu.
Kinder bekommt.
Wenn ich Vater werden würde. Yeah. So, aktuell bin ich es ja noch nicht. Was da alles so dranhängt. Das Kind wird krank oder man macht sich Sorgen oder vielleicht passiert irgendwas, die Erziehung läuft sowieso nicht so, wie man will. Und nachher geht's nur, arbeite ich auch noch im Kinderheim und sehe ja, was alles mitunter auch schiefgehen kann. Mal fernab von dem, wer da nur an woran schuld ist. Erziehung ist nun mal auch kein luftleerer Raum. Da können die besten Eltern der Welt sein. Und das der Jugendliche oder das Kind trifft da ein paar Leute, die ihn mit auf die schiefe Bahn bringen. Ja, also da ist ja alles wie auch immer. Und das merke ich mir ja auch, oder mein Seelenleben merkt sich das auch so. Und ich dachte immer über dieses Rockstar-Ding, wenn ich berühmt bin und genug Geld habe, dann, als wäre ich dann über das schnöde, normale Leben erhaben. Das trifft für mich alles nicht mehr zu. Das ist was für die Normalos. So habe ich nicht offiziell gedacht, aber ich habe mir da mal lange jetzt Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das war schon so, dass so eine Flucht aus den normalen Dingen, die man im Leben so bewältigen muss, dass wenn ich jetzt ein Rockstar wäre, bin ich ja was Besonderes, dann muss ich mich dem ja gar nicht stellen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Also ich kann nur sagen, bevor ich meine Frau geheiratet habe, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass ich ja als so cooler Typ da kalte Füße kriege. Und ich habe gezittert die Nächte davor. Ich habe meinen Kumpel angerufen, Bernd Lamprecht, der ist hier war auch mal in Dessau als Schauspieler tätig und jetzt macht er den König.
Da sind wir wieder beim König der Löwen.
Ja, König der Löwen, genau, der macht den Skarda und der spricht für mich, für meine Musik, die ich heute noch mache, spricht er gerne mal so ein paar Zeilen zwischendurch. Bei dem Podcast zum Beispiel spricht er im Intro auch mit. Sterne heißt das Stück, was ich dafür gemacht hatte. Und dann habe ich den angerufen, ey Bernd, wie ist denn das? Du hast doch schon mal geheiratet. Ging es dir da auch irgendwie scheiße? Vorher? Weil das soll doch der schönste Tag des Lebens werden und so. Und er, nee, mir ging's total prima. Ey, wir haben so eine riesen Party gemacht. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit, eine Scheiße zu fühlen. Ich dachte, oh Bernd, ey, aber wir machen gar nichts wegen Corona. War's ganz klein und ich weiß gar nicht, mir geht's ganz komisch. Das ist doch jetzt für immer. Und da hat er nur gesagt, ey, mach das mal. Hör mal auf dein Herz. Und das ist klingt so banal, aber das war genau das, was ich gemacht habe. Ich vertraue mir jetzt, ich habe sie ja gefragt irgendwann mal, ob sie meine Frau werden möchte, und jetzt mache ich das einfach. Und wenn ich das Gefühl habe vorm Altar, das geht alles gar nicht, dann renne ich einfach weg.
Also nicht passiert.
Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Sonst sehen wir heute ja gar nicht hier. genau, und nee, das war, und das fand ich auch krass, so, wo ich dachte, so was Einfaches eigentlich, so, und was mir das für Ängste eingejagt hat, so, und
also, ja, also eine Hochzeit, ja? Und einfach, ich glaube, das ist schon so eine Entscheidung, die ja dein restliches Leben beeinflusst, ne?
Ja, ich habe natürlich manchmal auch gedacht, jetzt hör doch mal auf, dir da so in die Hose zu machen, du kannst dich da auch wieder scheiden lassen. Ah, warte mal, hast du gerade gedacht, du kannst dich auch wieder scheiden lassen? Das ist doch nicht der Grund, warum du heiratest. Da habe ich mich gleich wieder schlecht gefühlt. Wie kannst du nur über sowas nachdenken? Und naja, so eine Dinge. Und da lerne ich mich auch gerade neu kennen, wie ich eigentlich so funktioniere. Und das finde ich auch spannend, weil ich glaube, das ganze Leben ist so, dass man sich neu kennenlernt. Immer und immer wieder, und dass Dinge gar nicht so planbar sind. Und ich hatte früher gefühlt immer alles unter Kontrolle, und die Angststörung und Depression haben mir regelmäßig mal so ein Reset gegeben, so wie, nee, du hast eigentlich nichts unter Kontrolle. So, eigentlich nicht.
Die Musik, die du machst oder auch gemacht hast, die ist ja doch recht düster. Es geht ja so ein bisschen in die Gothic-Richtung und so weiter. Ja. Wäre deine Musikauswahl vielleicht eine andere gewesen, wenn du keine Depressionen und Angstzustände gehabt hättest? Würdest du dann heute vielleicht Schlager singen?
Wenn ich heute Schlager singen würde, glaube ich, würde ich auf kurz oder lang auch Depressionen
bekommen. Ich glaube, das ist die einzige Antwort.
Ich wollte mal sowas, so ein kleines Büchlein schreiben, mein Leben im Moll sollte das mal heißen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal noch, und habe drüber nachgedacht. Musik war mir immer ein Wegbegleiter, auch schon in der Zeit, als ich noch ganz klein war, hatten meine Eltern manchmal, die waren noch sehr jung, das war ja früher so Standard, dass man mit 18, 19, 20 waren die meisten ja dann schon Eltern, und so ging es meiner Mutter eben auch. Und dann waren die gerne auch mal noch weg. Und ich lag da jetzt mit 3 Jahren, glaube ich, war meine früheste Erinnerung, und die waren weg und hatten die Tür zugeschlossen und alles war dunkel. Und ich wurde nachts wach in der Wohnung, Türen zu, Lichter aus, und das war ein ganz schöner Horror, weil ich nicht wusste, ist das jetzt für immer so? Ich hatte noch gar keine Ahnung vom Leben. So, bin ich jetzt hier für immer alleine? Wie ist das jetzt? Und das hat mir eine ganz schöne Angst eingejagt. Und irgendwann habe ich dieses Radio gefunden. Das hat unten rechts so einen viereckigen roten Knopf, den konnte man so reindrücken. Ich weiß noch, wie das geklickt hat, wenn man da reingedrückt hat. Und da ging ein Radiosender an, BFBS hieß der. Den haben meine Eltern oft gehört. Das war, glaube ich, so ein Sender für Soldaten in Amerika. Und den hatte man hier bei uns auch empfangen. Und vor diesem Radio hing ich oft nächtelang. Und da habe ich auch so Michael Jackson zum Beispiel kennengelernt. Ne? Wusste ich alles gar nicht, was das ist. Oder die ganzen 80er, was da viele Sachen. Ich glaube, das hat mich geprägt. Und wenn ich mir heute diese Melodiebögen nochmal anhöre, die waren schon alle ein bisschen melancholisch veranlagt irgendwie. Und es gibt Melodien, die erreichen mich einfach, die machen mit mir emotional was, wobei ich aufpassen muss. Selbst in der Depression ist es so, wenn ich so einen Schub habe, dann kann ich mir diese Musik auch nicht anhören. Dann wird es im Gegenteil. Der Rob ist ein Freund von mir, mit dem habe ich jetzt letzten Podcast aufgenommen, der hat gesagt, weißt du, in Englisch, in Depression, in dem Wort steckt auch irgendwie drin Deep Rest, und also tiefe Ruhe. Und das ist, glaube ich, sehr zutreffend. Also ich höre dann keine Musik, ich gucke dann auch kein Fernsehen und nichts. Ich gucke dann lieber in den Garten zum Beispiel oder sowas, ja. Ja, jedenfalls, die Musik, die ich mache, hatte für mich, klar ist das düster, weil mich das angezogen hat, weil mich fernab von allen depressiven Sachen und so weiter, gibt es gewisse Dinge, die mich immer schon interessiert haben. Ich glaube, das fing an als Kind mit Der kleine Vampir, mit Rüdiger und Lumpi, und ja, dass ich das, hatte das für auf mich immer eine gewisse Ausstrahlung, dieses ganze Thema Vollmondnächte, Vampire, Nachtgeschöpfe, das fand ich immer irgendwie schon interessant. Und die Musik, die wir gemacht haben, ich glaube, ich war auch, als ich das erste Mal verliebt war, in ein Mädchen verliebt, die war 10. Klasse, ich war 3. und die waren so Gruftis. Ne? Und die hatten so Totenkopf-T-Shirts und blonde Haare und Ringe und Ketten, und ich fand die einfach total cool. Und da war es wahrscheinlich vorgezeichnet, dann habe ich The Cure gesehen, ein Video im Fernsehen, und bin direkt in mein Zimmer und habe an meine Tapete versucht, weil ich weiß nicht warum, bis heute nicht. Ich habe an meine Tapete hier in Robert Smith gemalt, nachgemalt. Der hat doch die Haare so hoch gehabt in alle Richtungen und Lippenstift. Meine Mutter kam dann ins Zimmer und hat das gesehen und ich glaube, ab da war ihr klar, der Junge gerät auf die schiefe Bahn. Na, da war es dann irgendwie beschlossene Sache. Und das interessiert mich. Und trotzdem ist es so, dass in den Texten ja immer wichtig war, da nicht irgendwas reinzuladen, was negativ ist, nur um das, also Musik ist keine gelbe Tonne für mich oder keine Mülltonne, sondern dass ich immer erst, wenn ich mit meinen Sachen für mich fertig bin und für mich eine Lösung gefunden habe, dass das dann in den Texten stattfindet. Das war mir schon wichtig. Und das hört man da, glaube ich, wenn man genau hinhört, hört man das auch raus. Also es gibt ja in der schwarzen Szene oder in den Überbleibseln, das ja so viel ist ja da aktuell, glaube ich, gar nicht mehr los, gibt es ja auch viele Künstler, die schwarzen Schafe dann sozusagen, die wirklich sehr düster, wo es dann Richtung Suizid geht. Und das war so ein Wermutstropfen, wo ich immer so dachte, nee, wer das wirklich hat, dieses Krankheitsbild, der feiert das nicht. Der stellt das nicht so nach draußen und zieht sich noch bewusst schwarz an und malt sich und guckt mal alle her, ich bin depressiv. Und weil das ist ein Umstand, der nimmt einem ja die ganze Lebensfreude. Da gibt es nichts, wo man dann sagen würde, das feiere ich oder ich bin jetzt besonderer als du, weil ich das habe, zum Beispiel. Ja, das fand ich immer ganz schwierig in dieser Kultur, wenn das so verwechselt wird. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen.
Hm. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wer sich jetzt im Prinzip in den letzten Jahren, Wochen, Monaten so alles als depressiv in Anführungsstrichen geoutet hat.
Ja.
Kurt Krömer, Thorsten Sträter, DJ Ötzi, Robert Enke.
Was, DJ Ötzi auch?
DJ Ötzi hat mal auch ganz offen über Depressionen gesprochen.
Da bin ich aber froh, dass wir über das Thema Schlager noch mal kurz gesprochen haben. Okay,
das habe ich noch mal kurz angestrichen.
Ja, wirklich, das wusste ich gar nicht.
Glaubst du, dass Erfolg vielleicht auch manchmal ein Indikator ist, dass man depressiv werden kann?
Oh, das ist eine ganz schön große Frage. Ich glaube, dass die Suche nach Erfolg schon mal, oder sagen wir mal so, wenn man in die Öffentlichkeit geht oder berühmt werden möchte, um von vielen Leuten Applaus zu bekommen, wenn das Ziel ist, das ist meistens schon ein Impulsgeber oder ein Indikator dafür, dass es jemandem vielleicht nicht so gut geht, dass er da irgendwas braucht, irgendwas gefehlt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der ganz gesund aufwächst, dass dem das gar nicht so wichtig ist, zum Beispiel. Ne? So. Andererseits, wenn man dann doch in diesen Gefilden unterwegs ist, ist die Bewertung, die man da erfährt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, also wenn ich mich erinnere an Termine mit Plattenfirmen, wo Lieder von mir einfach gesagt wurde, ja du, das ist scheiße, das will, braucht keiner, das ist... Das ist dann schwierig, weil Musik oder Kunst ja oft sich über Emotionen ausdrückt oder mit Emotionen arbeitet. Und welche Emotionen soll ich verwenden, wenn es nicht meine eigenen sind? Also so ist meine Arbeitsweise. Und das heißt, dass jede Kritik natürlich auch direkt für mich sehr substanziell, also ans Eingemachte ging. Und das immer so zu verpacken, ist gar nicht so einfach. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Erfolge und Misserfolge tatsächlich ein richtiger Katalysator sein können, für solche Erkrankungen oder zumindest mal ein Burnout, der aber ja am Ende eigentlich genau das auch ist, eine Depression.
Oder man erfährt es eigentlich nur von denen, weil wenn Lieschen Müller jetzt in hohen Wulsch eine Depression hat, dann schön, aber...
Ach so, meinst du? Ja, natürlich. Ja. Na, das auf jeden Fall auch.
Aber ich finde es gut, dass sie sich dazu bekennen und unbedingt. Jetzt mittlerweile auch sagen, kommt Leute, denn es muss ja ein bisschen so aus dieser Schattenecke raus, dass man so eine Macke hat, wenn man eine Depression hat, denn ja, einen gebrochenen Arm siehst du, eine Depression ist halt eher so irgendwo dahinter. Inwiefern hilft dir deine Depression oder deine Erfahrung mit Depressionen und Angstzuständen auch im Kinderheim?
Da finde ich das tatsächlich, ich finde es momentan dann eher hinderlich, weil ich ja dann nicht funktioniere. Ich überlege gerade. Du meinst wahrscheinlich in der Arbeit mit den Jugendlichen.
Genau, also ihnen zu helfen, ihnen das vielleicht auch zu erkennen, dass jetzt dort einer deiner Schützlinge irgendwo so gerade ein Stück weit in so eine Depression rutscht oder sowas und dann halt auch entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.
Es ist, ja, Ich sagen wir es mal so, ich glaube immer, Empathie ist insoweit vorhanden in einem Menschen, wie das, was er erlebt hat und den anderen auch sehen kann. Also wenn jemand drogenabhängig war, hat den Absprung geschafft und geht dann als Drogenberater durch die Welt, glaube ich, würde ich dem mehr glauben als jemanden, der das einfach sich angelesen hat. Und so glaube ich, dass das insgesamt mir in meinem Beruf gut hilft, sowohl meine Erfahrung im Kinderheim, weil ich selbst dort gelebt habe, als auch der Umgang mit diesem Krankheitsbild. Weil natürlich haben auch unsere Jugendlichen viele Ängste, Verlustängste oder wobei das eben sehr schwer ist zu erkennen oft. Auch mir, also ich bin ja kein Psychologe, also dass mir das auch schwerfällt zu sehen könnte. Aber dieser Anfangsverdacht zum Beispiel, da könnte was im Argen sein, da ist das Verhalten so und so und das kenne ich von mir, wenn es mir so und so ging. Das hilft mir schon oft auch weiter und da sprechen wir auch im Team, wir sind ja so ein Team, treffen uns jede Woche einmal, jeder spricht über seine Erfahrung und da hat das ein oder andere Mal sicherlich schon geholfen. Ja. Wie, ja.
Wissen die Jugendlichen das von dir?
Nö, also zumindest haben wir da noch nicht so offen drüber gesprochen. Ich finde das auch schwierig, weil das auch im Umkehrschluss dann nachher heißen kann, ach hier, der hat ja eh eine Macke. Ne? Das sind ja diese Tabus. Aber deswegen gehe ich ja bewusst jetzt damit an die Öffentlichkeit. Sollten die Jugendlichen das hören und mich darauf ansprechen, werde ich da natürlich mit denen auch drüber sprechen, sagen, ja, das ist so und so. Und aber ich werde es jetzt nicht dorthin tragen, sagen wir es mal so. Also nicht von mir aus auf den Tisch in die Mitte werfen und sagen, guck mal hier, das ist das jetzt. Ich habe hier da ein Problem aufgebaut oder so. Mhm. Oder ich habe da gesundheitlich irgendwie, genau.
Hast du so diesen Gedanken, wenn du jetzt durch Dessau oder Coswig oder wo auch immer läufst, dass dir das vielleicht auch so passieren könnte, dass so Leute sagen, ach gucke, da ist der hier von dir, der mit diesen Depressionen und so, da läuft auch, gucke.
Ah ja, so. Nee, das hatte ich ja schon immer. Früher war es, guck mal, da ist der mit den Haaren. Dann war es, guck mal, das ist der von der Band. Dann war es, guck mal, also dieses, ich soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber mir ist klar, dass ich immer auffalle, egal was ich tue. Das ist mir so eigen. Das obliegt mir wahrscheinlich. Das ist Fluch und Segen. Also ich habe schon mal gemerkt, wenn ich in den Raum reinkomme, dann wird man mich sehen, ob ich das möchte oder nicht. Jetzt kann ich mich verstecken oder ich kann damit irgendwie sinnvoll umgehen, sagen wir es mal so. Und ich habe mich dann für das Zweitere entschieden. Okay, ich gehe damit jetzt offensiv um und verstecke mich eben nicht. Das ist das. Und wie du es schon sagtest, Kurt Krömer hat es ja vorgemacht, Thorsten Sträter ja auch. Und ich muss sagen, dass mich das unheimlich beeindruckt hat. Ich war da sehr, sehr glücklich drüber, dass die das so, gerade wegen des Kontrastes, ach was, Comedy, ja, das ist ja eigentlich so dieses Bild der weinende Clown, wenn man so möchte. Ja.
Ich frage mich auch gerade, wie oft hast du vielleicht völlig in einer depressiven Episode auf der Bühne gestanden und musstest einfach funktionieren?
Ja,
weil da kannst du ja nicht einfach sagen, oh, ich komme heute mal nicht, weil geht mir nicht so gut. Ne?
Das stimmt. Das war schon so, ich kann mich ja an ein Weihnachtskonzert erinnern, ich habe die Tagesklinik besucht, weil ich schon gemerkt habe, ich müsste da mal was machen. Mir ging es gut. Ich dachte, vielleicht arbeite ich an Depressionen und Panikattacken in einem Moment, wo ich stabil bin, wo ich das und gehe das dann an, weil dann bin ich auf so einer Flughöhe und kann mir das mal in Ruhe angucken und bin dann aber über diese Arbeit, das hatten die mir aber angekündigt, dann tatsächlich wieder abgestürzt. So. Und jetzt war ein Weihnachtskonzert und das war besonders schwierig, weil mit meinen Eltern der Kontakt ja so überhaupt nicht stattfand. Und jetzt stand ich auf einer Bühne und habe für Leute ein schönes Weihnachtskonzert gegeben, während die dann in Familie da waren, für die das was Wichtiges war. Und ich bin ja auch bis heute dankbar darüber, dass das so gut für uns funktioniert hat. Also das war ein richtiges Ding, so diese Weihnachtskonzerte von Down Below. Und da waren alle mit ihren Familien da, von den Bandmitgliedern waren die Familien da. Und ich stand dann da oben und dachte, ja scheiße, ich bin ja eigentlich ganz schön alleine. Und war dann auch mitten in so einem Schub drinne und hatte aber trotzdem eine wichtige Erfahrung, das weiß ich noch. Mein Körper hatte gesagt, nein, 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 also der wollte einfach nicht weiter. Das kannte ich von mir so auch nicht. Und habe mich dann umgedreht nach dem, ich glaube, es war das vorletzte Lied, habe unseren Schlagzeuger angeguckt. Ich hatte auch keine Mimik mehr, also ich konnte nicht mehr lächeln. Ich habe es versucht, aber das ging aber alles nicht mehr. Und habe unseren Schatz angehört und gesagt, du, ich muss hier runter, ich muss jetzt weg, ich komme nicht mehr weiter, ich muss runter von der Bühne. Und dann hat er das abgenickt und dieses, es ist in Ordnung, du musst jetzt nicht funktionieren. Hat gleichzeitig wieder einen Schalter umgelegt, dass ich dann kurz mal im Backstage habe, Schluck Wasser getrunken, bin zurück, ach komm, die letzte Nummer machen wir jetzt noch. Und dann ging es auf einmal wieder, aber dieses, ich konnte ja vorher 10 Jahre lang nicht aussteigen. Wir hatten das mit der Band schon auch so besprochen. Also wenn die anderen mal nicht konnten, haben wir gesagt, okay, der besorgt einen Ersatzmusiker. Das war ein guter Freund von mir, der Markus Engel, der war auf jedem Instrument fit. Und hat das immer ausgeglichen, wenn einer mal nicht konnte. Aber die 10 Jahre, ich stand halt immer mein Mann, sag ich mal, auf der Bühne. Es hat mir ja auch Spaß gemacht. Also ich würde das ja nicht machen,
wenn ich keine Freude mache. Du warst das Gesicht der
Band. So, genau. Kann man. Aber in solchen Phasen stand mir nicht der Sinn. Normalerweise zieht man sich ja da eher auch ein bisschen zurück. Und jetzt da rauszugehen ins Rampenlicht vor den Leuten, und das war mein Glaube war, ich muss das so gut überspielen, niemand darf das jetzt merken. Niemand darf das mitkriegen, weil es komisch wäre, wenn man merkt, mit dem stimmt was nicht. So, das ging mir auch in meinem Berufsleben lange so, dass ich so dachte, oh ey, wenn das jetzt irgendeiner mitkriegt, was mit dir los ist.
Hat es jemand mitbekommen?
Ich würde sagen, ja. Ich war der Meinung damals nein, aber ich glaube schon, weil ich dann irgendwann mal auf meinen Chef auch zugegangen bin, habe mit ihm offen drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich muss jetzt für eine längere Zeit mal aussteigen, mir geht es nicht mehr gut und ich muss mich mal rausziehen hier, weil ich sonst für die Jugendlichen keine Hilfe bin. Ne? Das ist eben so das. Und meine Chefin sagte, ich habe ja einen Chef und eine Chefin sozusagen, und die sagte dann auch, naja, das... Sie hätte das sich schon denken können, sie hat das schon gesehen. In meinem Gesicht meinte sie, könnte man relativ gut lesen. Und da war ich völlig erstaunt, weil ich immer dachte, ich hätte so ein Pokerface. Und das stimmt nur so gar nicht. Also meine Eigenwahrnehmung stimmte überhaupt nicht mit der Realität mehr so überein. Ja. Nee, und die hatte das dann schon gesagt, dann nehmen Sie sich mal die Zeit. Und das ist ein ganz, ganz großes Glück, was ich da habe. Dass ich eine Chefin und einen Chef habe, die darüber informiert sind sozusagen und mit denen ich ganz offen darüber sprechen kann. Und wenn natürlich auch mit der Zusicherung, dass ich gut und achtsam mit mir selbst auch bin. Na, und das jetzt nicht einfach so nach dem Motto, ja, ich bin depressiv, ich werde ab und zu mal krank, das ist mein Angebot für euch, das war es so. Sondern mein Angebot ist halt schon, dass ich daran arbeite.
Du sprichst ja auch in einem deiner Podcasts darüber, dass dir das ja selber unangenehm und peinlich ist, krank zu sein.
Ja, ja, voll.
Und dass du da eigentlich... absolutes No-Go und jetzt bin ich hier der Faulenzer.
Ne, so jetzt bin ich der Schmarotzer, der anderen auf der Tasche liegt und für sich selbst nichts leisten kann. Und ist natürlich keine schöne Art, mit sich umzugehen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das habe ich auch erst gelernt in den letzten 1-2 Jahren für mich, das zu akzeptieren, dass ich mit dem, der da jetzt krank ist, also ich in dem Fall, jetzt da nicht auch noch draufhauen muss. Man kann ja mal gucken, wie ist es dazu gekommen und sich darüber seine Gedanken machen. Aber in dem Moment, wo einer mit einem gebrochenen Bein zum Beispiel in der Ecke liegt, fange ich ja den nicht an zu schreien, weil er falsch mit dem Fahrrad gefahren ist.
Oder noch drauf zu treten.
Ja, oder noch drauf zu reden, du Trottel, das hättest du doch wissen müssen, war doch klar. Oder so. Genau. Das hilft ja nicht in dem Moment, richtig, sondern da muss man verarzten erstmal.
Ist es leichter oder schwerer, in so einer ländlichen Gegend wie Sachsen-Anhalt, mit Depressionen und Angstzuständen leben zu müssen, als in einer Großstadt, wie zum Beispiel Berlin oder Leipzig?
Ich habe jetzt mal einen kurzen Schluck Kaffee getrunken, aber das ist alles gut.
Sei dir gegönnt.
Ich persönlich würde immer die ländliche Gegend bevorzugen, weil ich finde, dass unser modernes Leben nicht mehr auf unsere Bedürfnisse wirklich zugeschnitten ist. Also die Bedürfnisse, die ich verspüre oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie mit mir komplett, hat das oft was auch mit Natur zu tun. Also mit Regen, mit Kälte, mit Sonne, mit Gerüchen, mit Geräuschen wie Vögel zwitschern, also Waldbaden gibt es ja auch. Es gibt Bücher, richtig dicke Bücher übers Waldbaden, was eigentlich nichts anderes heißt als geh doch einfach mal in den Wald. So, ja. Und ja, ich glaube, dass wir da zu dem ursprünglicheren, ich will nicht esoterisch klingen, aber ich glaube, wenn man in einer ländlicheren oder natürlicheren Umgebung ist, ist man mehr an dem dran, was Menschsein bedeutet auch. Und diese künstlichen Häuser und Lichter, die haben alle was Schönes, Aber nur in dieser Umgebung, glaube ich, ist man fast zum Unglücklichsein verurteilt. Also ich zumindest, weil ich denke, dass die Natur so ein wichtiger Bestandteil ist von uns Menschen, dass je mehr das uns fehlt, umso höher ist wahrscheinlich auch die Chance, dass es einem nicht mehr gut geht.
Jetzt haben wir ganz viel über dich gesprochen. Ja. Jetzt haben wir noch gar nicht über dein Projekt sozusagen gesprochen.
Ja, das aber stimmt.
War total interessant.
Ja.
Dein Podcast, was hat dich jetzt wirklich so endgültig dazu bewegt?
Ja.
Und was sind so deine ersten Erfahrungen, die ersten Feedbacks, die du bekommen hast?
Also entstanden ist das Ganze tatsächlich in der Tagesklinik. Ist eine lustige Geschichte. Unheilig war auf Platz 1. Wir waren ja mit Unheilig lange unterwegs. Ich habe auch bis heute bin ich befreundet mit dem Keyboarder und auch mit dem Sänger. Auch, naja, gut, Sachsen-Anhalt-Podcast, hast du ja gesagt, da passt das, genau. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Ich sitze hier oben und flechte Bastkörbe, weil ich eine Scheibe habe und im Radio kommt, geboren um zu leben. Da habe ich gesagt, alles klar, das war's. Also das hat mir nochmal so ein bisschen Demut beigebracht. Ja? Und während dieses Aufenthaltes dort hatte ich gedacht, ey, eigentlich könnte ich doch mal ein Buch schreiben. Und dann kam mir so die Idee, hab auch eine Psychologin gefragt, Mensch, haben Sie nicht Lust damit zu arbeiten, hätte ich noch einen fachlichen Background und so weiter. Und dann war das als Buch geplant. So, und dann hatte ich einen Interviewbogen, den habe ich selber auch mal ausgefüllt, mit so Fragen, wann warst du denn das erste Mal und so weiter und wie geht's dir dabei, welche Skills hast du aufgebaut, wie hilfst du dir da raus und wollte eigentlich eine Art Bibliothek schaffen, wo man durchblättern kann und vielleicht findet man sich da wieder, vielleicht nimmt man da was mit und ja, und hat dann einfach das Gefühl, guck mal, da gibt's ganz viele, denen es so geht und dann ich bin damit nicht alleine. Das war eigentlich für mich immer das Wichtigste zu vermitteln. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hängt das mit meiner Kindheit zusammen. Ich bin nicht alleine. So, das war das A und O für diese Idee Interviews mit Angsthasen. Damals noch das Buch. Nun kommt dazu, dass ich sehr, sehr schreibfaul bin. Und einfach es auch unheimlich schwer hatte, die erste Zeit überhaupt jemanden zu finden, der sich outet. Ich habe das auch. Das ist ja unglaublich, ja, was man plötzlich auf einmal manchmal für Leute trifft, wo man sagt, wir kennen uns übrigens Jahre und jetzt ploppt das auf einmal auf und ja, also ich habe im Grunde das wieder in die Schublade verschwinden lassen, weil A, war ich zu schreibfaul und B, habe ich keine Leute gefunden, mit denen ich das hätte machen können. Und dann, wieso kam ich jetzt auf einmal auf den Podcast? Das ist eigentlich eine richtig gute Frage, weil, richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Konzentrationsschwäche übrigens, ja, kann ich mich jetzt immer mit rausreden, das ist gut, dass man als Depressiver sagen kann, man hat Konzentrationsschwächen. Dass ich in meiner letzten Episode mal so gesucht habe nach solchen Sachen und gar nicht so fündig geworden bin. Ich habe ein paar schöne Sachen gefunden von Martin Hemmen zum Beispiel, der hat einen Podcast, Martins Mind heißt der, das fand ich ganz interessant, da ging es viel um Eisbaden und solche Dinge. Aber so diese von Betroffenen, für Betroffenen Sachen, das gab's so nicht. Da habe ich das Bild wieder aus dem Schubfach genommen für Interviews mit Angsthasen. Ja, dieser Hase, der da sitzt auf der Couch und vor dem Mikrofon. Und dachte, ey, dann mache ich das einfach selber. Wenn es das noch nicht gibt, dann mache ich das jetzt einfach. Und die Feedbacks sind, weil die ersten paar Folgen erzähle ich ja so wie jetzt auch viel über, was ist mir passiert, warum mache ich denn das jetzt eigentlich und was war denn da alles so los? Und jetzt steige ich gerade aktiv in die Interviews ein. Ich habe ja erst mit dem Copy lang gesprochen. Das ging bestimmt anderthalb Stunden, das Gespräch. Der auch wirklich alle Höhen und Tiefen hatte, bis zu dem Punkt, wo er sagte, will ich noch leben oder nicht? Und dann für sich die Entscheidung getroffen hat, ja, ich will leben, weil egal wie es ist, wird irgendwie weitergehen. Da war ich sehr froh drüber, weil ich ihn nämlich sehr schätze auch als Musiker und Kollegen. Ja, und jetzt habe ich Stück für Stück kriege ich Feedbacks wie, oh toll, dass es das gibt und das ist so angenehm und du präsentierst es auf eine Art und Weise, wo es mich nicht runterzieht, wo ich mir das gut anhören kann. Das finde ich, ist ein super Lob. Kann ich mittlerweile auch mal ein Lob annehmen, ohne gleich zu sagen, ah, der verarscht mich da eh nur. Ja, das ist auch so eine Sache. Und darüber kommen auch Leute plötzlich und sagen, weißt du was, ich würde auch gerne mit dir sprechen. Und jetzt wird das so ein Selbstläufer und das freut mich natürlich ungemein, weil auch da hier ist das Ziel, ich möchte bei Interviews mit Angsthasen auch Gespräche führen mit Angehörigen. Wie ist denn das für euch? Wie geht denn ihr damit um? Oder dass auch Angehörige sich das anhören können. Wie geht's denn dem? Oder wichtig eben, du bist nicht alleine. Guck mal, hier sind Geschichten, kannst du dir anhören. Da geht's anderen eben auch so. Also in Verbindung kommen mit sich selbst und auch mit anderen. Das ist so das Ding.
Wie oft gibt's eine neue Folge?
Ich habe momentan noch keine Regelmäßigkeit.
Okay.
Ich bin dran und mache das immer so. Letztens habe ich 3-4 Folgen auf einmal hochgeladen. Dann dauert es mal wieder eine Weile. Ist ähnlich wie mit meinem, ich habe auch einen Outdoor-Kanal, aber gut, das machen wir mal an anderer Stelle. Brille und Hut heißt das Ding, wo ich viel in den Wald gehe und so Sachen mache, Survival-Trainings und so. Hängt auch mit meinen Angstattacken zusammen, weil ich konnte so schlecht alleine sein in natürlicher Umgebung. Und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist die natürlichste Umgebung für uns Menschen. Und hier kriege ich Panik, hier stimmt doch was nicht. Und über dieses Hobby, Survival und Bushcraft, kam ich da wieder gut zurück, sozusagen. Ja, hast eine Kamera bei, das lenkt mich jetzt erstmal ab. Achterbahnfahren mache ich zum Beispiel auch mit Kamera in der Hand, weil ich dann was zu tun habe, habe ich keine Angst. Da habe ich mich erinnert, denke, gut, dann gehe ich jetzt in den Wald mit Kamera. Na gut. Gut, das aber nur mal so. Und da mache ich es auch nicht regelmäßig, dass ich da Folgen hochlade, sondern immer so, wie ich Spaß dran habe. Wobei jetzt bei diesem Podcast habe ich Freude, Spaß und Sinn. Das ist so alles in einem. Das fühlt sich so richtig gut an, muss ich tatsächlich aber sagen.
Aber entsteht durch den Erfolg, den du damit ja dann auch hast und wenn du da so ein Feedback und nicht auch wieder Druck?
Nee, weil das nicht auf Erfolg ausgelegt ist. Okay. Also der Podcast ist für mich nur da, um da zu sein. Und wenn ein Hörer da hinfindet und sich das anhört und das ihm irgendwas gibt, und das scheint ja offensichtlich so zu sein, dann ist schon alles gut. Na, also weil das ist ja so, kann man ja auch sagen, mit dem Podcast kann ich ja gar kein Geld verdienen. Ich habe zwar eine PayPal-Adresse mit Stellenwerte, wer das supporten möchte, einfach wegen der Kosten für die Hosting-Plattform, die das für Spotify und für Amazon. Diesen Podcast kann man finden auf Amazon.
Ich war ein bisschen Werbung, ja.
Also Interviews mit Angsthasen eingeben bei Spotify oder bei Deezer oder bei Google. Dann kommt man auf Amazon. Dann überall kann man das kostenlos hören. So, genau. Und wer das möchte, da gibt es einen Link drunter. Der kann gerne, wenn er möchte, mir einen Betrag dazugeben. Muss das aber überhaupt nicht tun. Das ist überhaupt nicht wichtig. Genau. Das ist ja so befreiend für mich zu wissen, mir geht es nicht um Erfolg. Ich freue mich über alles, wie jetzt zum Beispiel. Das ist ja jetzt auch so eine Zeitkapsel, wo ich später war, ey, da kam mal einer vorbei und wollte sich mit mir unterhalten, ja, und hatte 2 so coole Mikrofone dabei. Die kannte ich noch gar nicht, diese Technik hier, ja. mit diesen Karten und dann, naja,
du weißt. Du bist jetzt auch heute das erste Mal, ja. Und das ist ja so dieser Subtext, ja. Dass die schwarzen Mikrofone einen gelben Windschutz haben. Und gelb und schwarz sind ja die Landesfarben, ja. Von Sachsen-Anhalt.
Ach so. Ja. Gelb, Schwarz und Grün übrigens.
Wo, oder? Ist jetzt Grün?
Grün? Na, Grün ist die Hoffnung und die tragen wir in uns, ist ja ganz klar. Ja, das stimmt, jetzt wo du das so sagst, ja. Yep. Ich dachte jetzt für einen kurzen Moment, du sagst, Gelb und Schwarz sind die Landesformen der Ukraine, weil das ja gerade so ein riesen Thema ist, aber ist Gelb und Blau, ja, genau.
Stimmt.
Und da habe ich schon gedacht, nee, das wird er jetzt nicht sagen. Okay, Sachsen-Anhalt, richtig. Ja, ich bin ja Magdeburger Kind, das muss ich auch noch dazu sagen. Also da ist es dann blau und weiß zurzeit.
Ja, zurzeit, ja. Mal gucken, ob sie es schaffen, den Aufstieg.
Ja, genau. Jetzt haben wir einen Faden verloren, ja.
Nee, also überall da, wo es gute Podcasts gibt, gibt es die Interviews mit Angsthasen und natürlich auch den Sachsen-Anhalt-Podcast.
Man könnte jetzt festhalten, man könnte ableiten, gute Podcasts kommen aus Sachsen-Anhalt, so rum.
Das natürlich, also ja. Wer das in Frage gestellt hat, der...
Ja.
Nö.
Der hat uns einfach noch nicht gehört. Der, genau. Den müssen wir noch überzeugen.
Ja. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und deine Offenheit.
Gerne.
Und abonniert die Interviews mit Angsthasen, abonniert den Sachsen-Anhalt-Podcast überall, da wo es gute Podcasts gibt, beziehungsweise auch im Social Media. Du hast eine Instagram-Seite, hast du vorhin gesagt, zum Beispiel.
Interviews mit Angsthasen auch.
Genau, ja. Bei Sachsen-Anhalt-Podcast gibt es auf Instagram, gibt es auf Facebook. Und bleibt uns da gewogen. Und in der nächsten Woche, da geht es vollkommen konträr, da spreche ich mit Marc Rath. Marc Rath ist Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung und wir unterhalten uns einfach mal, wie Lokaljournalismus überhaupt eine Zukunft hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Stefan B. Westphal. Macht's gut. Bis dann.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.